Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Du, wir müssen über deinen Tod sprechen. Bah, wie fängt man sowas an? Ein Gespräch über den Tod seiner eigenen Eltern, die Beerdigung, das Testament, die Patientenverfügung, Wünsche für die Beerdigung, alles das, was noch kommt dann. Vor allem, wann fängt man damit an? Heute beim Kuchen vielleicht? Mutter, sag mal, wie willst du denn eigentlich beerdigt werden? Ziemlich heikles und aber auch ziemlich wichtiges Thema. Und weil die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen diese Woche einen Ratgeber für den Sterbefall rausgebracht hat, der Leitfaden heißt, was tun, wenn jemand stirbt, haben wir gemerkt, wir müssen da schnell drüber sprechen. Brian Mischenborn ist Diplom-Theologe und Bestatter aus Köln. Ich wollte von ihm wissen, wann man denn das Thema Tod mit seinen Eltern bespricht.
Also ich würde jetzt immer so gucken, dass man die Angehörigen dann nicht mit überrollt. Und nur weil mich das jetzt persönlich gerade eben interessiert oder weil ich im Radio oder ich in der Zeitung gerade eben im November etwas darüber gelesen habe, dass ich sage, so, jetzt mache ich da mal ein Thema raus zu Hause. Also es muss sicher passen vom Zustand, vom Gesundheitszustand, von den ganzen Rahmenbedingungen. Wenn es der Mutter zum Beispiel gerade schlecht geht, weil sie erkrankt ist, dann muss man sich sensibel einfach rantasten. Dennoch, glaube ich, gibt es genügend Augenblicke, die sich einem bieten, wo man dann sagt und dann ein Stichwort einfach auch aufgreift, wo jemand sagt, du, ich habe diese Woche dieses und jenes in der Zeitung gelesen.
Sollte man es so auch anfangen? Sollte man es so aus dem großen Kontext anfangen und der erste Satz dann sein, ich habe gelesen, wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Tod? Wollen wir mal kurz drüber sprechen?
Also ich würde immer persönlich ganz sensibel damit umgehen und ich würde es eher in eine quasi zufällige Situation hineinbringen, als sehr konfrontativ mit den Eltern ins Gespräch zu gehen. Also nicht sagen, so, ich komme am Sonntag zum Kaffee vorbei und dann will ich mal gerne mit euch über euren Tod reden. Das ist irgendwie brutal, es ist konfrontativ und ich glaube, es ist auch nicht gut, weil dahinter ja dann immer auch Dinge vermutet werden.
Ne? Aber ich meine, ich will mit dir über den Tod reden, ist ja auch schon so ein wahnsinnig riesiges Feld. Sollte man sich dann irgendwie nicht eine Sache rauspicken und sagen, du Testament, hast schon dran gedacht?
Genau, also wenn es darum geht, dass man einzelne Punkte wirklich auch besprechen möchte, kann man die sicherlich dann auch benennen. Ich glaube, es ist eine ganz gute Möglichkeit, aus einer Situation, die man womöglich erlebt hat oder von der man etwas gehört hat, dass man sagt, du, ich habe auf dem Arbeitsplatz gerade eben mitgekriegt, eine Kollegin hat ihren Vater verloren und die sind total überrollt und überrumpelt gewesen von dieser Situation. Und dann habe ich mir abends überlegt, so möchtest du das nicht erleben, lass uns das doch mal thematisieren. Ich glaube, dass das eine ganz gute Möglichkeit ist und dann kommt man ja dann in die Teilbereiche, in feinere Bereiche hinein. Ich würde jetzt auch da wiederum nicht mit einer fertigen Checkliste kommen und sagen so, also wenn wir jetzt über Sterben, Tod und Trauer reden, dann haben wir Folgendes abzuarbeiten, dann gehen wir an die Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht und eine Bestattungsvollmacht und einen Vorsorgevertrag und all solche Geschichten. Also das würde ich auf keinen Fall tun. Das muss ich in einen Prozess hineinbringen, zu fragen, an was hast du denn eigentlich gedacht? Wie gehst du denn eigentlich mit dem Thema um? Gibt es Dinge, die du dir wünschst? Und das ist ein Prozess über einen langen Zeitraum einfach.
Was glauben Sie denn, warum fällt es uns so schwer, mit den Eltern über dieses Thema Tod zu sprechen, obwohl doch allen klar ist, irgendwann ist es soweit?
Eine Endlichkeit ist ja etwas, was unser Leben brutal zerreißt im Grunde genommen. Die Begegnung damit, dass Menschen, die wir lieb haben, die für uns da sind, die immer für uns eigentlich da sind, insbesondere die Eltern, die kenne ich sozusagen seit meinem ersten Atemzug, die haben mich großgezogen, die sind immer für mich da gewesen. Da ist es, glaube ich, für Kinder ganz schwer, sich damit auseinanderzusetzen oder sich vorzustellen, dass die irgendwann nicht mehr sein werden. Ich weiß aber auch spätestens, also entwicklungspsychologisch seit meinem 4., 5. Lebensjahr, wir sind eben endlich. Ne? Das ist so, wie ich weiß, dass Weihnachten am 24. Dezember ist, weiß ich, dass ich irgendwann sterben muss. Nur nicht wann. Und deshalb ist es, glaube ich, gut, das Gespräch darüber zu suchen, damit eben nicht so eine erschreckende Situation eintritt, dazustehen und zu sagen, wie ich es dann immer wieder erlebe, boah, wir haben das auch wirklich nie thematisiert. Ich weiß überhaupt gar nicht, was der Vater sich vorgestellt hat. Ich habe gar nicht gewusst, dass er dieses und jenes für sich konkret eigentlich gewollt hat.
Also das Problem ist, es ist ein Tabuthema eben. Und wie schafft man es aber dann trotzdem die Emotionalität? Weil es stirbt ja jemand, ein Vertrauter. Wie schafft man da die Emotionalität zu kontrollieren?
Ich würde sagen, Emotionalität ist etwas, was dazugehört. Also es ist ja nicht so, dass es ein Thema ist, was mich kalt lässt und wo ich ganz nüchtern und rational mit umgehe. Fakten zu benennen und vielleicht irgendwann darüber nachzudenken, wie ich verabschiedet werde und auf welche Art und Weise ich beigesetzt werde und wie auch immer, das kann man nüchtern angehen. Aber letztendlich ist es natürlich schon auch mit einem Vorschmerz verbunden, sich damit auseinanderzusetzen, dass auf einmal die Eltern oder die Mutter, Vater irgendwann nicht mehr da sein werden. Und von daher, glaube ich, sind Emotionen auch durchaus zugelassen und auch notwendig, weil sie auch, glaube ich, in dem Verhältnis zwischen Eltern und Kindern nochmal zum Ausdruck bringen, wie wichtig mir eigentlich das Gegenüber ist.
Kann man sagen, Herr Mischenborn, Sie sprechen gerne über den Tod?
Ob ich persönlich gerne über den Tod spreche, weiß ich gar nicht. Es ist natürlich mein Beruf und ich habe mich häufig gefragt, wenn das nicht mein Beruf wäre, würde ich dann auch so leidenschaftlich darüber reden. Ich bin immer einer, der sagt, ich beschäftige mich damit gerne, aber wenn es eine Zeitung gäbe, die Schöner Sterben hieß, würde ich sie mir nicht kaufen.
Brian Mischenborn ist Diplom-Theologe und Bestatter aus Köln. Wir reden mit ihm heute über den richtigen Zeitpunkt, die richtige Haltung beim Gespräch mit unseren Eltern über ihren möglichen Tod in der Zukunft. Wir haben nämlich da gemerkt, dass wir da gar nicht so genau wissen, wie wir uns verhalten sollen und wie wir das Thema ansprechen sollen. Damit wir einen Fahrplan für dieses Gespräch bekommen, wollte ich von Herrn Mischenborn wissen, welche wichtigen Dinge, an welche wir denken sollten.
Also es gibt verschiedene Dinge, die man im Vorfeld des Todes festhalten kann und die man festlegen kann. Auf der einen Seite sind es Dinge, die sicher sehr komplex sind in der Vorbereitung, was die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht angeht. Da empfehle ich eigentlich auch immer, dass man das konkret bespricht mit seinem Hausarzt oder vielleicht auch mit einem Anwalt oder Notar, um all diese Dinge festzulegen und sicher zu schnüren, damit einfach in einer Situation in der Situation X alles gut geregelt ist und nicht dann irgendwie kippen kann.
Das klingt aufwendig. Beim Testament ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher und auch bei den Wünschen der Bestattung, oder?
Ja, genau. Also dabei ist natürlich zu beachten, was immer wieder falsch gemacht wird oder häufig falsch gemacht wird. Man kann sogar Dinge im Testament bezüglich der Bestattung festlegen, aber da sind sie total falsch aufgehoben, weil ein Testament in der Regel ja nach dem Tod eröffnet wird und eine gewisse Zeit erst nach dem Tod. Und wenn da Wünsche drinstehen, die die Bestattung betreffen, können sie nicht mehr berücksichtigt werden.
Das heißt, wohin damit?
Also man sollte das einfach zu seinen Unterlagen, einen Ordner zu Hause haben, für meine Bestattung oder für danach oder wie man ihn auch immer nennen möchte. Man kann es in die Akte des Arztes einlegen lassen, man kann das Menschen geben, die einem besonders nahe sind. Man kann es natürlich dann auch den eigenen Kindern geben oder sagen, hier und da liegt es.
Was sagen Sie denn zu dem Fall, hat man vielleicht irgendwie mit seiner Mutter oder mit dem Vater schon mal drüber gesprochen, dann irgendwie mitbekommen, er wünscht sich irgendwie eine Seebestattung oder irgendwas, hat es aber nicht final geklärt. Würden Sie es trotzdem dann machen?
Also ich kenne Fälle, wo Angehörige sich sehr schwer damit getan haben, diesen Wunsch dann letztendlich nicht zu respektieren. Es gibt Angehörige, die sagen, ach du meine Güte, Vater hat sich eine Seebestattung gewünscht, weil er bei der Marine gewesen ist und weil er im Sommer immer total gerne an die Nordsee gefahren ist. Und ich möchte aber ganz gerne eigentlich auch ein Grab vor Ort haben, wo ich immer hingehen kann. Und ich kenne Fälle, die dann dem eigenen Wunsch gefolgt sind und ein paar Jahre später gemerkt haben, sie haben den Wunsch des Vaters nicht berücksichtigt und lassen dann die Urne ausgraben und dann noch auf See ausstreuen. Der Wunsch des Verstorbenen, der zählt immer viel, viel intensiver als meine eigenen Bedürfnisse. Und da sollte man auch gut drauf hören, also diesen Wunsch zu respektieren.
Jetzt kann man das Gefühl haben, dass man allein auch emotional überfordert ist mit dem Ganzen. Würden Sie sagen, Sie empfehlen sowieso nicht, das Ganze allein irgendwie anzugehen? Sollte man irgendwie eine Organisation zu Rate holen oder welchen Gang empfehlen Sie?
Also wenn man wirklich Dinge im Vorfeld planen möchte, dann ist es sicher ganz gut, sich ein paar Checklisten aus dem Internet zu ziehen. Es gibt diverse Bücher, die sich damit beschäftigen. Es ist vielleicht sogar ganz gut und vielleicht tut es auch manchen Menschen ganz gut, ein Netzwerk zu haben, die sich dann damit auseinandersetzen. Es tut immer sehr gut, wenn es verschiedene Geschwister sind, mehrere Geschwister sich zusammenzusetzen und die Wünsche dann nochmal zu ventilieren und zu einer Lösung zu kommen und das Ganze festzuhalten. Also man sollte es sicher nicht übertreiben und daraus ein großes Werk machen.
Keine Organisation, wo man hingehen sollte?
Es gibt natürlich, wenn man jetzt auf verschiedene Dinge noch achten möchte, gibt es das. Es gibt Eternitas, das ist eine Verbraucherschutzorganisation. Da geht es im Wesentlichen aber auch um finanzielle Fragen, also um nicht über den Tisch gezogen zu werden. Es gibt die Seite der Bestatter, die organisiert sind, bestatter.de, wo man verschiedene Dinge dann auch nochmal nachschauen kann. Aber Organisation oder sowas würde ich jetzt nicht sagen und halte ich nicht unbedingt für notwendig.
Sind Kosten ein Problem, weil man bei Beerdigung oder Bestattung oft über den Tisch gezogen wird?
Na, Kosten ist natürlich ein ganz schwieriges Thema dabei. Wir sind, das wissen ganz viele Menschen nicht, wir sind qua Gesetz, und das ist in jedem Bundesland in Deutschland unterschiedlich, aber in der Regel gleich, dass wir als engste Angehörige zu einer Bestattung verpflichtet sind gegenüber unseren Familienangehörigen. Das heißt, Kinder müssen sich um die Bestattung ihrer Eltern kümmern und Enkel sogar um die Bestattung ihrer Großeltern bis hin zu Geschwistern, selbst wenn die sich 20 oder 25 Jahre nicht gesehen haben. Und in dem Zusammenhang kann es natürlich dazu kommen, dass Finanzen die Angehörigen mit der Bestattung ganz schön belasten und auch teilweise überfordern.
Da Ihr Tipp, wie geht man damit um?
Das ist zum Beispiel etwas, wo im Rahmen eines Gespräches mit den Eltern geklärt werden sollte, wie sieht denn das eigentlich mit den Finanzen aus? Wenn du diesen und jenen Wunsch hast, du möchtest auf einem Friedhof in einem Erdgrab und du möchtest eine schöne Trauerfeier und da soll auch gesungen werden und anschließend gehen wir noch schön essen, dann setze ich mich hin und dann sagt Stiftung Warentest, ja, dann kostet das im Schnitt 6.500, 7.000 Euro. Wo kommt denn das Geld eigentlich her? Kann ich mir das erlauben? Macht das mir gar kein Problem? Nimmt man das aus dem Erbe oder geht man an ein Treuhandkonto, wo man dieses Geld eben hinterlegt? Da gibt es diverse Möglichkeiten, aber das ist schon ein Punkt, der nicht unwichtig ist, weil ganz viele Angehörige scheitern dann an dieser Frage, dass sie das Geld nicht haben und dann in die Bestattungsverpflichtung hineinkommen und dann nicht wissen, wie sie eigentlich den Wünschen ihrer Eltern gerecht werden sollen.
Wissen Sie, wie mit dem Thema in anderen Ländern umgegangen wird auch?
Also,
sind wir da in Deutschland irgendwie so ganz traditionell, klassisch und irgendwie veraltet?
Wir sind schon in Deutschland haben wir, also wir haben in Deutschland eh diese Bestattungspflichtgeschichte und dann haben wir die Friedhofszwanggeschichte. Das ist in Europa einzigartig, interessanterweise. Also wir haben da, ich hatte gestern noch eine Delegiertenkonferenz zu diesem Thema und da ist die Frage eben so aufgekommen, auch der Mitnahme von Asche zum Beispiel nach Hause. Und da sind wir das einzige Land in Europa, das das eben noch auf diese traditionelle Art und Weise pflegt.
Das heißt, wir können Oma gar nicht mit nach Hause?
Wir können die Oma gar nicht mit nach Hause ins Regal nehmen oder auf den Kaminsims stellen. Das geht einfach nicht. Das wäre illegal. Wenngleich es da den einen oder anderen gibt, der nach Möglichkeiten schauen würde, das zu tun. Aber sobald eine Urne sich auf dann wieder bundesdeutschem Gebiet befindet, ist sie zur Bestattung verpflichtet. Punkt. Selbst wenn sie, das war gestern noch Thema in unserer Konferenz, selbst wenn sie zu einem Diamanten gepresst wäre, was es ja gibt mittlerweile, ne? Also man kann in Russland und in Österreich einen Diamanten-Rubin rauspressen lassen aus einem Teil der Asche. Wenn der wieder nach Deutschland kommen würde, dann wäre man dazu verpflichtet, diesen teuren Diamanten in die Erde hineinzulegen.
Skurriler Fakt mit diesem Diamanten. Brian Mischenborn ist Diplom-Theologe und Bestatter.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.